Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland. Trübe Aussichten ohne Hoffnungsschimmer? Eurozone. Blick auf die anstehende EZB-Sitzung. USA. Der Fokus der Währungshüte liegt auf dem Arbeitsmarkt. Und Schweiz. Noch eine spannende Zentralbanksitzung im September. Hallo Uli, herzlich willkommen zu unserem üblichen Podcast und lass mich direkt mit Deutschland auch wie üblich starten. Die letzten Konjunkturindikatoren haben alle ziemlich enttäuscht, was Deutschland anbelangt. Also der IFO-Geschäftsklimaindex war zum dritten Mal in Folge gesunken, davor der PMI für Deutschland niedriger publiziert. Und vor allem das GfK-Konsumklima hatte sich unerwartet deutlich eingetrübt. Und nachdem das BIP im zweiten Quartal bereits rückläufig war, drängt sich jetzt die Frage auf, ob wir gerade dabei sind, in eine ausgeprägte Rezession zu rutschen. Also können wir angesichts sinkender Inflation und vermutlich weiter sinkenden Zinsen auf einen Konsumanstieg hoffen wenigstens? Oder gibt es vielleicht einen anderen Hoffnungsschimmer? Wie blickst du gerade auf Deutschland?
Ja, es ist tatsächlich eine schwierige Situation in Deutschland, weil die Stimmung insgesamt nicht gut ist, weder bei den Verbrauchern noch bei den Unternehmen. Das erkennt man eben an IFO, aber auch PMI oder dem Konsumgüterindex bzw. Konsumentenindex. Die harten Daten sind auch nicht positiv, vor allen Dingen, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt und seine Komponenten fürs zweite Quartal anguckt. Das ist jetzt ein bisschen natürlich alte Zeitung, weil es nach hinten guckt, aber es ist schon erschreckend, dass im Grunde genommen alle Komponenten negativ sind, egal ob es die Investitionen sind, ob es der Export ist, ob es der Konsum ist oder der Bau. Alles ist irgendwie rückläufig und da die Zahlen sich jetzt im dritten Quartal nicht wirklich verbessert haben, scheint es doch so zu sein, dass wir hier auch im dritten Quartal, naja, sagen wir mal, maximal auf eine Null auskommen. Es gibt auch mittlerweile einige Institute, die nach vorne hin für das Gesamtjahr sogar negatives Wachstum prognostizieren. Das Erste, was sich da aus der Deckung in Anführungsstrichen getraut hat, ist das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, was in diesem Jahr nur noch von einem Bruttoinlandsprodukt von minus 0,1% ausgeht.
Okay, also Hoffnungsschimmer keiner.
Naja, Hoffnungsschimmer, wir reden natürlich alle über die Standortfaktoren, die wir haben und die in Deutschland wirklich nicht gut sind. Die Kosten für Arbeit sind so hoch. Es ist ja bemerkenswert, dass eine Firma wie Stihl sogar in die Schweiz geht, weil sie sagt, also da haben wir zumindest nicht mehr ganz so viel Bürokratie und so weiter und so fort. Also sind einige Unternehmen, die ihre Produktion verlegen. Wir diskutieren mittlerweile auch um große Automobilkonzerne, die entsprechende Probleme kriegen. Also man müsste wirklich hier an die Standortfaktoren rangehen und dort strukturell etwas ändern. Das hat gar nicht so viel mit Schuldenbremse und Ähnlichem zu tun, sondern vielmehr mit strukturellen Themen, die wir in Deutschland haben und die, gelinde gesagt, nicht wirklich gut aussehen. Wir müssten sicherlich auch, aber das dauert dann natürlich sehr viel länger, dass man die Grundlagenforschung, die wir haben, dann auch wirklich in Produkte umsetzt, dass wir da mehr Zutrauen wiederbekommen. Wir müssten dringend an der Digitalisierung arbeiten, denn wir sehen, dass die Produktivität im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland sogar relativ gut ist. Sie ist aber sehr schlecht eben bei Dienstleistungen und das hängt eben unter anderem mit der mangelhaften Digitalisierung zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben zu viele Jahre, zu wenig in unsere Infrastruktur, in unsere Möglichkeiten investiert und haben das Geld an anderer Stelle ausgegeben und das rächt sich jetzt ein Stück. Und wahrscheinlich wird eine Umkehr auch nicht von heute auf morgen möglich sein.
Naja, vielleicht kann ja doch auf der Zinsseite ein bisschen was helfen, wenn wir weitergehen Richtung Eurozone und uns mal kurz mit der nächsten EZB-Sitzung beschäftigen. Die ist jetzt am Donnerstag, am 12.09. Und eine Zinssenkung wird jetzt gemeinhin erwartet von aktuell 25 Basispunkten. Aber bei dem Meeting geht es auch noch darum, rein technisch, dass der Abstand zwischen dem Einlagensatz und dem Hauptrefisatz verringert werden soll. Der liegt aktuell bei 0,50 und soll dann nur noch 0,15 betragen. Ich habe mal gesehen, dass der Abstand nicht immer 0,50 war. Das war ja auch schon mal 1 oder 0,25. Also da, jetzt ist er seit 2019 konstant bei diesen 0,50 gewesen. Also vielleicht kannst du erst mal kurz sagen, wieso wird das überhaupt gemacht? Warum verringert man den Abstand dieser beiden Sätze? Und weiß man schon genau oder können wir da vielleicht noch sagen, wie das dann passiert? Wird dann bei dem Zinsschritt nur der Hauptrefi-Satz reduziert und der andere dann entsprechend angepasst oder wird dann eher der Einlagensatz reduziert sozusagen? Das habe ich mich jetzt noch gefragt, wie das technisch funktioniert.
Also sehr gerne. Zunächst mal zu deiner Frage, ob denn der niedrigere Zins dann die Konjunktur anschiebt. Das mag so sein mit einer zeitlichen Verzögerung, dass natürlich dann die Finanzierungskosten ein Stück weit zurückgehen, vor allem wenn ich auf den Bau gucke. Da sind aber dann auf der anderen Seite eben auch Bauvorschriften, die Kosten des Bauens, die fehlenden Fachkräfte etc. etc. zu nennen. Also insofern sind wir eben, wie ich das vorhin zu Deutschland versucht habe zu sagen, auch in Europa in ein paar strukturellen Themen verhaftet, die wahrscheinlich auch hier kein ganz großes Wachstum in kurzer Zeit zulassen, sondern wir müssen auch in Europa an strukturellen Themen arbeiten. Die Europäische Zentralbank hat tatsächlich 3 Zinssätze, die sie immer wieder festlegt. Und du hattest ja schon davon gesprochen, das eine ist der Spitzenrefinanzierungssatz, das zweite ist der Hauptrefinanzierungssatz und das dritte sind dann die Einlagesätze. Die Einlagensätze liegen im Moment bei 3,75, der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,25 und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 4,75. So, was sind diese Zinssätze? Früher hat man sehr viel stärker auf den Hauptrefinanzierungssatz geguckt, weil das der Zins ist, zu dem sich Banken typischerweise über Nacht bei der Notenbank Geld leihen können. Der Spitzenrefinanzierungssatz würde dann benötigt werden, wenn über die Zuteilung die Banken beispielsweise zum Hauptrefinanzierungssatz hinaus noch an Geldanforderungen haben, die sich diesen dann zum Spitzenrefinanzierungssatz besorgen können, der dann eben etwas drüber liegt. Der Einlagensatz ist im Grunde genommen mit der großen Finanzkrise vor 15 Jahren wichtig geworden, weil da haben wir ja über Krise geredet, da haben wir über Liquidität sehr viel gesprochen, Liquidität im Bankensystem. Wir wissen alle, dass in der Finanzkrise die Banken sich untereinander nicht mehr getraut haben, dass die Notenbank einspringen musste, um hier Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Und das hat sie eben auf vielfältige Weise getan, indem sie beispielsweise vom Zinstender auf einen Mengentender umgestellt hat. Also sie hat nicht mehr die Banken nach die Zinsen sozusagen auktioniert und hat gesagt, hier, wer mir die höchsten Zinsen zahlt, der bekommt Zuschläge, sondern sie hat das über die Menge gemacht und hat die Menge im Grunde genommen, also das, was an Geld nachgefragt wurde, dann auch vollständig zugeteilt. Sie hat dann ja im Weiteren sogar noch APP und PEPP, also Kaufprogramme für Anleihen, um Liquidität zu unterstützen, aufgerufen. Sie hat die TLTRO-Programme gemacht, also auf vielfältigste Art und Weise in einem Krisenmodus Liquidität zur Verfügung gestellt und die Banken haben eben diese Überschussliquidität, die sie dann hatten, die sie einfach aus Sicherheitsgründen gehalten haben, zu großen Teilen bei der Europäischen Zentralbank wieder angelegt. Deswegen war diese Deposit Rate so wichtig, also der Satz, zu dem die Banken ihre Einlagen bei der Europäischen Zentralbank, insbesondere auch die Überschussliquidität bei der Europäischen Zentralbank, halten konnte. So, mittlerweile sind wir in einer Normalisierung der Geldpolitik, bedeutet eben, dass die Überschussreserven aus dem Markt genommen werden. TLTRO ist eingestellt, APP zum Beispiel wird nicht mehr reinvestiert, baut sich also über Zeit ab, immer dann, wenn die Anleihen, die damals gekauft wurden, zurückgezahlt werden, geht die EZB nicht hin und legt das Geld wieder in Anleihen ein. Das tut sie noch beim PEPP-Programm, aber eben beim APP-Programm nicht. Man diskutiert, das haben wir ja auch hier, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten gemacht, über die Mindestreserven und die Mindestreservesätze, also ob man die sogar anhebt, um nochmal mehr Liquidität aus dem Markt zu ziehen. Und deswegen wird natürlich der Hauptrefinanzierungssatz umso wichtiger. Und technisch kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wir werden es dann sehen diese Woche, aber dass die Europäische Zentralbank tatsächlich den Hauptrefinanzierungssatz etwas stärker senkt als die Einlagensätze. Ansonsten wäre es ja irgendwo eine Zinserhöhung, obwohl man eigentlich die Zinsen senken möchte. Also ich glaube, über diesen Weg werden dann die Differenzen, die im Moment eben bei 50 Basispunkten, also 0,5% liegen, ein Stück weit eingeebnet. Ich weiß auch nicht, ob die Europäische Zentralbank das alles in einem Zug machen will oder ob sie das über mehrere Sitzungen machen wird. Das werden wir dann sicherlich sehen. Aber aus meiner Sicht sollte diese Differenz kleiner werden, dann indem die Hauptrefinanzierungssätze etwas stärker gesenkt werden und damit natürlich für die Zukunft auch wieder mehr im Fokus stehen als die Einlagesätze.
Okay, also das ist das Zweite, was dann am Donnerstag bei der EZB-Sitzung spannend sein wird, zu beobachten. Und das ist heute, glaube ich, der Call der Zentralbanken, weil nicht nur beim nächsten Thema USA, sondern bei dem Land danach wird es auch noch drum gehen. Also, lass uns mit der USA weitermachen. Jedes Jahr blicken die Märkte im August gespannt auf das Economic Symposium in Jackson Hole, das ein internationales Treffen vieler Notenbanker. Und da wird wie immer beim Fed-Chef, also in dem Fall diesmal bei Jerome Powell, besonders aufgepasst, was er sagt. Und spätestens seither rechnen alle halt mit einer Zinssenkung am 18. September. Das war eben ja schon Ende August, als er da betont hatte, dass die Gefahr eines zu stark abkühlenden Arbeitsmarktes höher einzustufen sei als die weiterhin deutlich zu hohe Inflation. Also das zweite Mandat der Fed, dieser stabile Arbeitsmarkt, den zu gewährleisten, das ist aktuell stark im Fokus. Und daher war dann auch der Arbeitsmarktbericht vergangenen Freitag mit viel Spannung erwartet worden. Also der jeden ersten Freitag eines Monats publizierte, also die Non-Farm Payrolls, die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Jetzt war das aber doch gar nicht so spannend, oder? Also wie schätzt du es denn ein für die USA? Wie gefährlich ist es da, die Inflation weniger zu beachten?
Ja, also tatsächlich ist der Arbeitsmarkt komplett ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt worden. Nicht nur von Jerome Powell, sondern auch von anderen Notenbankern, die Reden um und nach Jackson Hole gehalten haben. Übrigens unter uns beiden, wo wir hier so vertraulich miteinander sprechen, ich fand fast am spannendsten in Jackson Hole eine Rede, die gehalten wurde zur US-Schuldensituation. Und dass die zumindest langfristig, mittelfristig in den Griff bekommen werden muss. Aber du hast völlig recht, die Notenbanker haben auf die Arbeitsmärkte hingewiesen und von daher stehen sie im Zentrum. Wir haben den Yolts-Report gesehen, der immer angibt, wie viele Menschen den Job wechseln, weil sie einen besser bezahlten Job gefunden haben und auch die offenen Stellen in ein Verhältnis zur Arbeitslosigkeit setzen. Hier hatten wir mal ein Verhältnis von ungefähr 2, also 2 offene Stellen auf einen Arbeitslosen. Eine sehr komfortable Situation natürlich für Arbeitssuchende. Mittlerweile ist das Verhältnis auf 1:1 geschrumpft. Und auch daran sieht man eben, dass zumindest keine, sagen wir mal, eine gewisse Entspannung am Arbeitsmarkt auftritt. Jetzt hat Frau Yellen gerade in einer vielbeachteten Rede in Texas darauf hingewiesen, dass ja auch in der Corona-Zeit sehr, sehr viele Stellen geschaffen worden sind, dass das natürlich in dem Tempo oder nach Corona viele Stellen geschaffen worden sind, dass das natürlich in diesem Thema nicht sich nicht fortsetzen kann und dass auch wenn nicht mehr so viele Stellen hinzukommen, zumindest kein großer Stellenabbau bisher in den USA droht. Das ist sicherlich auch richtig und vor dem Hintergrund erwarten wir, dass am 18. September die amerikanische Notenbank eher 25 Basispunkte senken wird, als direkt mit einem großen Schritt zu antworten. Ausschließen kann man 50 Basispunkte natürlich nicht. Es gibt auch einige Notenbanker, die gesagt haben, naja, sie würden es lieber upfront etwas, also am Anfang etwas stärker mit den Zinssenkungen angehen, um dann hinten raus zu gucken, wie man feinjustiert. Also es bleibt spannend um den 18., aber aus meiner Sicht und auch viele andere Volkswirte würden dem, glaube ich, zustimmen, ist die Situation nicht so schlecht, dass die Fed hier Krise signalisieren muss und einen Zinsschritt von 50 Basispunkten direkt im September angehen wird. Insofern, wie gesagt, gehen wir davon aus, dass die amerikanische Notenbank am 18. September einen Zinsschritt von 25 Basispunkten macht. Aber wir dürfen gespannt sein, wie es denn dann wirklich entschieden werden wird.
Mhm, ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Zentralbank für heute. Da interessiert mich die Schweiz. Also die Inflationsrate lag im August mit 1,1% niedriger als erwartet und hält sich ja schon das ganze Jahr zwischen 1 und 1,4. Und die Werte sind tatsächlich spürbar niedriger als die Projektion der SNB selbst im Juni. Und das BIP hat im zweiten Quartal um 0,7 zugelegt, hauptsächlich bedingt durch Exporte. Das überrascht ein bisschen bei dem robusten Frankenkurs, aber ist mit dieser Inflationsrate und den wahrscheinlichen Zinsschritten, die ja die EZB und die Fed noch vor der SNB am 26. September machen, eine Zinssenkung zu erwarten, auch für die Schweiz wieder. Und schätzt du Ihren Blick auf den Wechsel? Wie schätzt du denn den Wechselkurs ein und vielleicht mögliche Interventionen?
Also bei der Außenwirtschaftsbilanz in der Schweiz muss man immer ein bisschen aufpassen, weil doch einige Rohstoffkonzerne in der Schweiz beheimatet sind. Und dann ist sozusagen das Befüllen von Schiffen mit Eisenerz in Brasilien und der Transport nach China zum Beispiel ist dann ein Im- und Export. Obwohl diese Eisenerze die Schweiz nie gesehen haben. Also deswegen muss man da ein bisschen gucken. Die Schweizerische Nationalbank hat immer wieder betont, dass sie den Schweizer Franken nicht zu stark sehen möchte. Also manch älterer von uns kann sich noch an Euro-Schweizer Franken in der Größenordnung von 1,50 und Ähnlichem erinnern, bis dann hier diese Sondermaßnahmen um die europäische Staatsschuldenkrise eingeleitet worden sind. Insofern, wie gesagt, sollte der Schweizer Franken nicht zu schwach werden. Das hat auch der scheidende Notenbankgouverneur Thomas Jordan immer wieder betont. Es wird ja seine letzte Sitzung sein am 26. September. Und es ist damit zu rechnen, beziehungsweise der Markt geht davon aus, dass es eine Zinssenkung geben wird von 1,25% auf dann 1,0%. Das heißt, man wäre dann ziemlich an der Inflationsrate heran und würde sicherlich dann im Gleichschritt mit der Europäischen Zentralbank auch keine großen Währungsverwerfungen machen. Sollten diese doch auftreten, wird wahrscheinlich die Schweizerische Nationalbank dann im Markt tätig werden, denn der Schweizer Franken gilt eben bei all den Unsicherheiten, die wir sehen im Nahen Osten, um die Ukraine, in der Diskussion zwischen Amerika und den dem Reich der Mitte, also der Volksrepublik China, mit den Wahlen in den Vereinigten Staaten, gilt auch der Schweizer Franken immer wieder als sicherer Hafen und könnte trotz Zinssenkung dann zur Stärke neigen. Wie gesagt, ich würde annehmen, dass die Schweizerische Nationalbank dann eingreifen wird. Der Markt preist sogar noch einen zweiten Schritt dann im Dezember für die Schweizerische Nationalbank, die ja nicht die meisten anderen Notenbanken quasi monatlich oder bis auf einige urlaubsbedingte Monate monatlich tagt, sondern nur viermal im Jahr, dass sie also im Dezember nochmal einen Schritt unternehmen wird. Auszuschließen ist das sicherlich nicht. Und wie gesagt, es kommt dann auch der Schweizerischen Nationalbank zu Pass, dass dann der Schweizer Franken nicht zu stark gegenüber dem Euro werden sollte.
Ja, vielen lieben Dank für deine Einblicke auch heute wieder, Uli, und Ihnen allen fürs Einschalten. Auch dafür vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.